verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Mir tun es auch nicht. Aber mir hätte man.
Ihr habt es gehört, jetzt kommt das ABS-Magazin, das Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales mit einer Handvoll Themen heute schon wieder. Und im Studio für euch sind...
Heute am 9.11.
sind für euch im Studio der Nils-Björn Schmidtke.
Und die Etta Kevili.
Und nicht nur wir, sondern auch noch ein Gast.
Eine Gästin. Aber sie hat gesagt, beschlossen, nichts sagen zu wollen. Vielleicht ändert sich das noch im Laufe der Sendung. Dann können wir sie auch nochmal zu Gehör bringen.
Die Alina ist nämlich heute auch da.
Genau. Mit im Studio.
Da können wir uns direkt schon mal berichtigen, denn heute ist gar nicht der 9.11.
Der 9.10.
Genau, und wir haben heute eine Reihe von Themen, die wir behandeln möchten. Einige etwas länger, einige etwas weniger. Das ist vor allem, möchten wir uns beschäftigen mit dem Prozess gegen Sonja Suda und Christian Gauger. Das sind zwei, Aktivisten der revolutionären Zellen der RZ, die gerade, oder denen das zumindest zugeschrieben wird, die gerade in Frankfurt noch vor Gericht stehen.
Ja, schon seit einiger Zeit, der Prozess läuft und du hast da etwas vorbereitet. Genau. Und dann wollen wir euch berichten über die Gegenbuchmasse. Die treuen Zuhörer kennen das vielleicht vom letzten Jahr, das hatten wir auch schon mal vorgestellt, das ist eine alternative Veranstaltungsreihe zur Buchmesse. Das sind Leute aus Frankfurt, die sich vorgenommen haben, das Programm der Buchmesse zu ergänzen. Da wollen wir auch was drüber berichten, euch darauf hinweisen. Und dann gibt es noch etwas, worauf wir hinweisen wollen.
Ein Aktionstag.
Ja, auf den zweiten Internationalen Mädchentag, der am 11. Oktober stattfindet. Da werden wir nächste Woche, also wir haben heute die Mail bekommen, und werden wir nächste Woche aus Berlin zugeschaltet, dann die Frau Böhmecke hören, die für Terre de Femme arbeitet, die den Internationalen Mädchentag gestalten. Und
wir haben einen Schwerpunkt auf Zwangsheirat.
Auf Zwangsheirat, ja. Und aber dazu werde ich dann nachher noch was erzählen. Machen wir das der Reihe nach.
Na gut, dann würde ich sagen, hören wir uns jetzt den Beitrag an zu dem Prozess gegen die revolutionären Zellen. Ganz in der Nähe der Konstablerwache in der Innenstadt von Frankfurt am Main. Hier führt eine unscheinbare Tür zu einem Vorraum des Landgerichts Frankfurt. Dort werden die Zuschauer durchsucht. Sie sind zur Verhandlung gegen zwei vermeintliche Mitglieder der revolutionären Zellen gekommen. In einem Nebenraum wird jeder einzeln abgetastet und von jedem wird eine Kopie des Personalausweises gemacht. Audioaufnahmen sind ab hier nicht mehr erlaubt. Im Verhandlungssaal sitzen die Zuschauer dann hinter Panzerglas. Nur durch ein Gitter unterhalb der Decke können Sie hören, was auf der anderen Seite der Glasscheibe gesprochen wird. Auf der Anklagebank sitzen zwei alte Leute. Er wirkt fast zart, hat das silberne lange Haar zu einem dünnen Zopf gebunden. Sie wirkt irgendwie elegant, trotz des bunten Wollpullis. Die Haare hat sie zu einem Dutt gedreht, die dunklen Augen liegen tief in den Höhlen.
Es sind Sonja Suda und Christian Gauger. Sonja Suda ist gerade 80 geworden. Er ist 8 Jahre jünger. Ihnen wird die Beteiligung an Aktionen der RZ, der revolutionären Zellen, in den 70er Jahren vorgeworfen. 20 Jahre waren sie auf der Flucht, untergetaucht. Sie lebten als Flohmarkthändler im Ausland, ein Leben wie im Film. Im Jahr 2000 flog die Deckung auf und beide wurden in Frankreich festgenommen. 11 Jahre später wurden die beiden nach Deutschland ausgeliefert. Und nun, seit September 2012, dieser Prozess. In einem kleinen, bauernvertäfelten Gerichtssaal vor dem Landesgericht in Frankfurt.
Der Vorwurf? Sprengstoffattentate in den 70er Jahren auf zwei Zulieferfirmen für Atomwaffenproduktion und die Brandstiftung im Heidelberger Schloss. Sonja Suda wird außerdem logistische Hilfe für das Attentat auf die OPEC-Konferenz 1975 vorgeworfen. Dabei wurden auch 3 Menschen erschossen und zeitweise Geiseln genommen.
Sonja Suda und Christian Gauger sollen die Bomben und Brandanschläge aber nicht alleine begangen haben. Auf den Aussagen von 2 vermeintlichen Komplizen baut die Staatsanwaltschaft ihre Beweisführung auf. Doch viele zweifeln die Glaubwürdigkeit dieser Aussagen an. Einer ihrer Komplizen soll Hermann Feiling gewesen sein.
Hermann Feiling war im Juni 78 eine selbstgebaute Bombe auf den Knien explodiert. Bei dem Unfall wurde er schwer verletzt. Im Krankenhaus mussten ihm beide Augen und beide Beine amputiert werden. Schon am Tag danach, noch im Krankenhaus, wurde mit den Vernehmungen durch die Polizei begonnen. Der Anwalt von Hermann Feiling, Stefan Bayer, kennt ihn seit dem Unfall. Er kritisiert den Umgang mit seinem Mandanten.
Und noch am Vormittag des darauffolgenden Tages nach der Explosion wurde er von einem Staatsanwalt vernommen. Feiling war damals und die ganzen nächsten Tage in Lebensgefahr. Das heißt also, man hat nicht etwa abgewartet, ob er entweder stirbt oder ob er wieder lebensfähig geworden ist, sondern man hat sozusagen die Gunst der Stunde, hier einen Krüppel vor sich zu finden, genutzt, um zu Aussagen zu kommen. Also man kann das sozusagen als Versuch einer Resteverwertung beurteilen.
Der Anwalt von Hermann Feiling findet nicht nur die Art und Weise, wie die Vernehmungen stattgefunden haben, falsch, er stellt auch die juristische Verwertbarkeit der Aussagen in Frage. Denn Feiling wurde vernommen, obwohl er Schmerzmittel einnahm und massiv traumatisiert war. So entstanden mehr als 1000 Seiten Vernehmungsprotokolle. Warum das Gericht die so zustande gekommenen Aussagen als Beweismittel zulässt, dazu wollte sich das Landgericht auf Anfrage nicht äußern. Der Anwalt hat eine Erklärung dafür.
Naja, es sind die einzigen Beweismittel, die es dafür gibt, dass es eine Gruppe von Leuten in Frankfurt und auch in anderen Orten gegeben hat, die sich bestimmte revolutionäre Ziele zum Programm gemacht haben. Andere Beweismittel gab es da im Grunde genommen nicht. Die Bundesanwaltschaft selbst sagte, man habe versucht, in die Gruppenstruktur der revolutionären Zellen einzudringen. Man hat also den Hermann Feiling als Werkzeug benutzt, diesen Torso als Werkzeug benutzt, um die revolutionären Zellen offenzulegen. Das heißt also, der Hermann Feiling war das selbstverwundete Skalpell, mit dem man also hier Früchte abschneiden wollte.
Die Aussagen Hermann Feilings kommen trotz ihres problematischen Status auch im Prozess gegen Sonja Suda und Christian Gauger zum Einsatz. Noch ist nicht klar, ob er auch selbst als Zeuge im Prozess aussagen muss.
Neben dem mutmaßlichen Komplizen Feiling gibt es auch noch einen weiteren Aktivisten der RZ, Hans-Joachim Klein. Auch er sagt gegen Sonja Suda und Christian Gauger aus. Hans-Joachim Klein war schon Ende der 70er Jahre aus der RZ ausgestiegen. In einem Buch hat er danach über sein Leben als Terrorist berichtet. Damals will er in Frankfurt auch Sonja Suda und Christian Gauger getroffen haben. Jetzt im Prozess sagt er als Grundzeuge gegen Suda aus. Er will gesehen haben, wie sie Waffen für den geplanten OPEC-Anschlag gebracht hat. Aber im Prozess machen ihn immer wieder die Richterin, die Staatsanwälte und die Verteidiger auf Widersprüche in seinen Aussagen aufmerksam. Es ist schwierig, sich zu erinnern nach über 30 Jahren.
Im Zuschauerraum des Gerichtssaals sitzt Anne. Sie beobachtet den Prozess für das Soli-Komitee. Dem Kronzeugen glaubt sie nicht.
Das ist ganz klar, dass ein Kronzeuge, der versucht, halt Strafrabatt zu bekommen, der erzählt halt natürlich möglichst viel, was nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Also das sind also sozusagen beides Quellen, auf die sich das Gericht beruft, die also wirklich überhaupt nicht gehen.
Anne ist nicht die Einzige, die seit Monaten die Verhandlungen immer wieder besucht. Ihr ist dieser späte Prozess auch wichtig, wegen seiner Bedeutung für die Geschichte des politischen Widerstandes in Deutschland und in Frankfurt.
Naja, das kann man schon nochmal sagen, dass man sich natürlich schon fragt, mit was für einer Motivation diese Akten gegen Sonja und Christian auch so lange nicht geschlossen worden sind. Einiges wäre verjährt und die Akten wurden immer wieder aufgemacht. Das ist schon eine Art von Geschichtsschreibung oder eine Art von Machtdemonstration, wer jetzt über wen hier richtet und das abschließende Wort halt sagt. Mhm. Und abschreckend auch für die Leute von heute, dass man noch mit 80 quasi von Richter geschleift wird, damit kleine Brandanschläge verfolgt werden.
Für Detlef Hartmann, den Anwalt von Sonja Suda, ist der Grund für das große Interesse klar.
Ich denke mal, das Interesse rührt von zwei Dingen her. Es handelt sich um sehr alte Leute. Und der nächste Punkt ist natürlich der, denn die Frage der verbotenen Vernehmungsmethoden. Immerhin ist ja tatsächlich auf die Aussage und beziehungsweise auf die Angaben von Hermann Feiling ist ja eine Verurteilung gestützt worden. Die Umstände sind außerordentlich zweifelhaft. Tut man das jemandem so etwas an? Also darf es noch einmal eine solche folterähnliche Situation im Gerichtssaal geben? Das macht die Sache natürlich außerordentlich brisant.
Heute ist ein Bus mit Unterstützerinnen aus Berlin da. Die Plätze im Zuschauerbereich hinter Panzerglas sind voll belegt. Dann wird der Prozess vertagt. Nur eine halbe Stunde nach Eröffnung, weil die Zuschauer beim Eintreten der Richterin nicht aufgestanden waren. Die Gruppe aus Berlin vielleicht 20 Leute, klatschen und rufen im Chor: Freiheit für Sonja und Christian und heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Christian Gauger und Sonja Suda drehen sich um, lachen. Christian streckt die Faust in die Luft. Mehr Kontakt ist durch die Glasscheibe nicht möglich.
Wochen später, es ist Frühling geworden. Das Gericht entscheidet, die Verfahren von Sonja Suda und Christian Gauger jetzt getrennt zu verhandeln. Am gleichen Tag wird die Verhängung einer Beugehaft für Sibylle Straub, eine andere Zeugin, verhängt. Auch ihr wird vorgeworfen, RZ-Aktivistin gewesen zu sein. Auch sie weigert sich, eine Aussage zu machen. Bis zu 6 Monate kann Sibylle Straub festgehalten werden, damit sie doch noch zu den Vorwürfen gegen Sonja Suda und Christian Gauger aussagt.
Sibylle Straub in Beugehaft, Hermann Feilings unter Schmerzmitteleinnahme entstandene Aussagen, ein Kronzeuge, Hans-Joachim Klein, der von seinen eigenen Aussagen profitiert und sich darin verstrickt. Das Verfahren gegen Sonja Suda und Christian Gauger lässt aufmerken. Der Ausgang ist so ungewiss wie die Motive des Gerichts. Ja, wir haben jetzt Anne vom Soli-Komitee genau am Telefon.
Hallo Anne.
Hallo Anne.
Hier ist der Nils.
Hallo.
Hier ist Etta. Schön, dass du es geschafft hast und wir mit dir telefonieren können, auch jetzt nochmal nach dem Beitrag. Und dass wir dich so problemlos für unsere Verhältnisse erreichen. Vielleicht
dank den Technikern, die uns begleiten hier im Studio.
Genau. Du kennst ja auch die Endversion von dem Beitrag, den wir jetzt gerade alle zusammen gehört haben. Vielleicht kannst du uns nochmal erzählen, was eigentlich so in der Zwischenzeit passiert ist, weil sich dieser Beitrag ja auf die Zeit bezieht vor den Sommerferien, vor der Sommerpause, die ja auch in so Gerichtsprozessen dann stattfindet. Was ist denn so kurz vor der Sommerpause, kurz nach der Sommerpause passiert? Wie ist gerade so der Stand?
Also der Prozess, der geht jetzt ganz knallhart dem Ende zu. Es gibt jetzt schon Termine für die Plädoyers und für das Urteil, das sage ich gleich nochmal. Mhm. Aber vielleicht, was bisher an den wichtigsten Dingen, die inzwischen passiert sind. Es wurde ja schon gesagt, dass die Sibylle in Beugehaft gegangen ist. Die ist dann Anfang August rausgekommen, die wurde nochmal ins Gericht bestellt, wurde nochmal befragt, ob sie sich dann äußern würde. Das wollte sie immer noch nicht und daraufhin hat dann die Verteidigung beantragt, dass die Sibylle rauskommt, weil nicht mehr abzusehen ist, dass sie in den restlichen 2 Monaten noch was sagen wird. Darauf hatte sich das Gericht auch eingelassen. Zur gleichen Zeit ist ungefähr Christians Verfahren komplett eingestellt worden wegen Krankheit. Also der ist jetzt, Strafbefehl ist aufgehoben, Haftbefehl und dem ist jetzt erstmal, der hat nichts mehr zu befürchten jetzt erstmal. Das sind so wichtige Entwicklungen. Was auch noch wichtig ist, dass der Hermann Feiling nicht persönlich erscheinen musste, weil hochrangige Mediziner Gutachten erstellt hatten, die besagen, dass die persönliche Vorladung für ihn schwere gesundheitliche Folgen hat. Daraufhin wurden jetzt die Folterprotokolle verlesen, 2-mal, das letzte Mal gestern.
Vielleicht könntest du die Folterprotokolle nochmal erläutern, was das jetzt im Speziellen bedeutet. Es wurde ja im Beitrag schon erwähnt, dass der Foltervorwurf gegen die Gerichtsbarkeit erhoben wurde, aber vielleicht kannst du das nochmal erklären für die Außenstehenden.
Genau, das ist so, dass 1978 einem Menschen, und zwar dem Hermann, eine Bombe auf dem Schoß explodiert ist, die eigentlich für das argentinische Konsulat gedacht war. Damals war die Argentinien die Fußball-Weltmeisterschaft und Argentinien war eine Militärdiktatur und um darauf aufmerksam zu machen, sollte eine Bombe im Konsulat platziert werden, die eben dem Hermann auf dem Schoß vorzeitig explodiert ist. Dem kann man sich vorstellen, schwerste Verletzungen gehabt, also Gehirnschäden, die Beine mussten ihm amputiert werden, die Augen entfernt und der ist im Krankenhaus noch direkt nach der Operation verhört worden und hatte Ansprechpartner, Mediziner und Polizeibeamte, konnte selbst gar nicht identifizieren oder unterscheiden, mit wem er eigentlich spricht. Und da sind eben tausende von Seiten an Protokollen entstanden. Der ist dann in Polizeikasernen abgeschottet, weiterverhört worden über Monate ohne Rechtsbeistand. Und diese Protokolle, die damals auch schon gegen ihn selbst in einem Prozess verwendet worden sind, sind jetzt eben wiederverwendet worden. Und damals auch schon und jetzt auch wieder bewerten wir dies als Folterprotokolle, weil die eben unter diesen traumatischen Bedingungen entstanden sind. Und er die Aussagen auch danach gleich widerrufen hat und das aber nicht anerkannt worden ist. Also er unter Schmerzen, unter Schmerzmitteln, überhaupt in einer ganz neuen persönlichen Situation ist halt... hat eben diese Äußerung gemacht und das ist dann protokolliert worden.
Ja, gut, danke.
Das ist ja der eine fragwürdige Punkt an dem Prozess. Der andere sind dann eben die Aussagen von dem Kronzeugen Hans-Joachim Klein. Kannst du uns da auch nochmal ein Update geben, wie jetzt mit diesen Aussagen umgegangen worden ist von ihm?
Na, der ist insgesamt 4 oder 5 Mal da gewesen und hat sehr unterschiedliche Sachen tatsächlich zum Besten gegeben. Das ging ja um 2 Sachen. Das eine, dass er angeworben ist, unter anderem, also angeworben wurde für die Aktion, also den Überfall auf die OPEC-Konferenz 1975, dass der hier in Frankfurt angeworben wurde. Und da hatte er schon in vorherigen Aussagen und seinem eigenen Prozess Leute benannt mit Namen. Und die Sonja ist damals aber nie benannt worden. Das ist dann irgendwann in den 1990 irgendwann dazu gekommen, dass er diesen Namen genannt hat, später dazu gekommen. Und das waren eben Widersprüche, weil er eben ständig andere Namen ins Spiel gebracht hat. Und das war dann eben auch nochmal, also das Gericht konnte dem auch tatsächlich nicht so folgen und musste einräumen, dass das jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend ist. Die andere Geschichte ist, dass er behauptet hat, dass Sonja Waffen nach Wieden geliefert hat für die Aktion, die aber nicht benutzt worden sind. Aber das spielt weniger eine Rolle. Und das konnte aber auch nicht so ganz eindeutig, konnte er sich auch nicht so eindeutig äußern, weil es eben immer in vorherigen Vernehmungen andere Aussagen gegeben hat. Und jetzt ist es so relativ vor einigen Wochen erst passiert, dass ein französischer Polizeibeamter ausgesagt hat, der hatte damals, nachdem der Klein festgenommen worden ist, 1990, die ersten Aussagen von ihm protokolliert. Und der hatte dann tatsächlich nochmal jetzt vor Gericht ganz andere Namen gesagt. Also Sonja tauchte da überhaupt gar nicht auf. Und das sind tatsächlich Wortprotokolle gewesen, also von dem Verhör. Das heißt, wird sehr schwierig sein eigentlich fürs Gericht, unserer Meinung nach, also das noch so zu drehen, dass Sonja tatsächlich noch beschuldigt ist, weil es ist einfach, also es sind einfach totale Widersprüche zwischen den Aussagen von damals und den Aussagen, die er jetzt wieder vor Gericht gemacht hat.
Auf was plädiert denn dann jetzt die Verteidigung für Sonja?
Die Verteidigung für Sonja wird auf Freispruch plädieren, das ist sicher. Aber das kann man sich natürlich alles nochmal genauer anhören. Also es gibt jetzt 3 Termine und zwar gibt es eben die 2 Plädoyers. Das ist Ende Oktober, also am 29. Oktober plädiert die Staatsanwaltschaft, am 5. November die Anwältin und am 12. November wird das Urteil gesprochen. Und also das Gericht will verurteilen und man wird eben sehen, wie weit es damit kommt.
Und ihr werdet das auch noch begleiten durch Aktionen, diese Gerichtsverfahren?
Genau, wir wollen halt weiterhin zu den Prozesstagen gehen. Wir machen eine Knastkundgebung nochmal in Prollengesheim, da wo Sonja in Untersuchungshaft sitzt, am 26. Oktober, das ist ein Samstag um 16 Uhr, und lassen uns auch was einfallen für den Tag der Urteilsverkündung und laden dazu auch bundesweit Leute ein.
In welchem Rahmen könnte denn dieses Urteil jetzt für Sonja ausfallen? Also klar, die Plädoyers sind noch nicht gesprochen, aber was in welchem Spielraum bewegt sich das? Was könnte die Staatsanwaltschaft davor?
Also ich bin ja keine Juristin, will ich gleich mal sagen, und das ist auch für die Brandanschläge kann es ein paar Jahre geben. Mit OPEC wird es von unserer Einschätzung aus schwierig werden, dass das Gericht da was macht, aber das, also letztendlich ist das Gericht, überrascht es immer wieder, oder, also das ist halt schon sehr hartnäckig auch in dem Wunsch, also eine hohe Strafe stellt sich mal verurteilen zu wollen oder verhängen zu wollen. Wir hoffen natürlich, dass die 2 Jahre, die sie jetzt abgesessen hat, dann auch mal reichen. Aber letztendlich ist alles offen und ich möchte auch gar nicht positive oder auch nicht zu negative Prognosen geben. Das ist, muss man sehen.
Wie schätzt ihr das denn als Unterstützer ein, die allgemeine Situation, dass in der Bundesrepublik also jetzt solch ein Verfahren wieder aufgenommen wird? Und dass also da, es hat ja auch im Vorfeld überhaupt Probleme gegeben, da ein Verfahren eröffnen zu können, also auch die Auslieferung von Frankreich an Deutschland. Frankreich hat sich ja lange geweigert. Diesen Nachdruck, den die Justiz jetzt gegen den vermeintlichen linken Terrorismus an den Tag legt und die müde und träge Art und Weise, wie gegen rechte Gewalttaten vorgegangen wird in diesem Land. Wie bewertet ihr das als Unterstützungskomitee?
Also es ist schon so, wie du sagst, dass es schon so eine Tendenz gibt, halt linke Straftaten oder so stärker zu verfolgen. Und das ist schon, also es wurde sich eben immer wieder bemüht, einerseits, weil verschiedene Aktionen der revolutionären Zellen auch gar nicht aufgeklärt sind bis heute. Da erhofft sich natürlich das Gericht immer noch irgendwelche Erkenntnisse. Und es ist ja eben auch so, dass es solche Leute gibt wie Hans-Joachim Klein, die reden und sagen viel, und das ist natürlich immer die Hoffnung, dass das auch andere Leute machen. Und es ist ja eben bei Sonja und Christian so, dass sie überhaupt gar keine Aussagen machen. Und das ist auch das, was wir immer unterstützt haben, diesen Ansatz. Ansonsten ist es schon, das wurde ja in dem Beitrag eigentlich auch schon gesagt, dass es einerseits sozusagen die Geschichtsschreibung, die deutsche Geschichtsschreibung von oben ist, die damit verhandelt wird, und das andere ist schon, dass es eine Abschreckung ist oder dieses "Wir kriegen euch immer, egal", wenn man schon 30 Jahre lang sich zurückgesetzt hat und da im Ohrensessel sitzt, dass man dann keine ruhige Minute hat, und das ist schon auch eine Abschreckung. Als Abschreckung dienen soll.
Ja, die revolutionären Zellen haben sich ja ähnlich wie die RAF irgendwann auch von dieser Art der Ausübung der politischen Einflussnahme verabschiedet. Inwieweit ist es unter diesem Aspekt noch zu betrachten, dass also die deutsche Justiz da jetzt noch hinterhergeht, diesen Vorwürfen, die ja durchaus nicht so ohne weiteres zu belegen sind? Also gerade wenn man jetzt vom Herrn Klein die unterschiedlichsten Aussagen, die er macht, sich anschaut, entweder ist das seinem Geisteszustand geschuldet oder ist vielleicht auch Taktik, auf der einen Seite das zu erzählen und dann im nächsten Interview, hätte ich fast gesagt, in der nächsten Vernehmung oder in der nächsten Anhörung wieder was völlig anderes. Habt ihr da eine Einschätzung zu als Unterstützerkomitee oder?
Na, bei dem Kleinen ist das schon Taktik, also der ist nicht blöd. Also der macht das schon mit Berechnung, denke ich mal, dass er was für sich dabei rausholt. Man könnte natürlich jetzt sagen, dass er jetzt nichts mehr zu befürchten hat und jetzt eigentlich alles sagen könnte so und gar nicht mehr darauf angewiesen ist, jetzt noch wen zu beschuldigen. Aber andererseits ist es auch so, dass der so eine Mission hat. Das hat er auch im Prozess deutlich gemacht, dass er halt sich distanziert von jeglicher sozusagen sogenannte Gewalt und gewalttätigen Aktionen, und das ist natürlich so eine Diskussion, die innerhalb der Linken auch geführt werden muss, was ist Gewalt und wann ist Gewalt angebracht und so, und das sozusagen auf diese Art und Weise, wie er das sich davon distanziert, ist auch eine unehrliche Art auf jeden Fall. Also und was man vielleicht so grundsätzlich sagen kann, ist, dass es dass dieser Prozess natürlich uns anregen soll oder anregen sollte, sich darüber auseinanderzusetzen, und dass man sich auch mit den Auseinandersetzungen von damals beschäftigen soll. Es gibt ja Papiere auch dazu, wie was auch im Nachhinein bewertet worden ist, was zu der Zeit damals zeitgenössisch eben öffentlich nicht verhandelt worden ist. Und es fehlt natürlich auch noch eine ganze Menge, die halt eben nicht von außen diese Geschichte betrachtet, sondern halt so eine innerlinke Auseinandersetzung.
Es gibt da ja auch noch den Aspekt der staatlichen Gewalt, die genau, da auch noch nicht aufgearbeitet ist, also in dieser Auseinandersetzung des sogenannten Deutschen Herbstes. Das ist sicherlich auch, inwiefern kann denn da so ein Prozess was bewirken, oder ist das eher kontraproduktiv? Also in der Öffentlichkeit ist es ja immer noch so, gibt ja die Vorverurteilung, das sind Terroristen, das waren Terroristen, obwohl gar nicht klar ist, ob ihre Beteiligung so offen ist wie bei anderen, wie bei dem Herrn Klein zum Beispiel, bei anderen Dingen, die ihm vorgeworfen wurden. Ist das die Taktik der Gerichte beziehungsweise der politischen politischen Machtklasse in diesem Land sozusagen die eigenen Verfehlungen in der Auseinandersetzung, die damals geführt wurde, wegzuwischen, totzuschweigen?
Na, es ist ja schon so, dass wir versuchen, aus dem Prozess einen politischen Prozess zu machen, weil es eben bei diesen Brandanschlägen zum Beispiel geht es überhaupt nicht darum, die Verwicklung Deutschlands zum Beispiel und die Unterstützung deutscher Konzerne in der Atomproduktion zu thematisieren oder die Unterstützung der argentinischen Militärdiktatur, solche Sachen. Das wird natürlich in diesem Prozess, wird das alles sozusagen als juristisch abgehandelt, aber die damalige Zeit wird total ausgeblendet und die Anlässe, wie es dazu gekommen ist, die werden auch überhaupt nicht benannt. Also von daher ist es schon so eine Art Totschweigen und in den Medien wird es ja eigentlich auch nicht aufgegriffen. Also es gibt ja wenig Medienresonanz, also jetzt während des Prozesses. Und wenn man in der Frankfurter Rundschau liest, der Redakteur, der kotzt die ganze Zeit eigentlich nur über die solidarische Unterstützung ab, also über die Leute im Publikum. Aber so richtig, dass der jetzt mal recherchieren würde oder das nochmal thematisieren würde, wie es auch dazu gekommen ist, das passiert halt nicht. Und das passiert halt eigentlich ziemlich wenig. Und das ist auch gar nicht so einfach, als Soli-Komitee das immer wieder ins Gespräch zu bringen.
Das heißt, die Öffentlichkeit ist eigentlich auch überrascht darüber, dass es immer noch Solidarität gibt und es eben so ein Soli-Komitee sogar gibt und Leute auch noch ins Gericht kommen und dazu die Gerichtsverfahren besuchen.
Genau, das auf jeden Fall.
Also wenn man es so verstehen würde, vielleicht ist so, naja, diese Urteile, die jetzt eben drohen, auch ja ein Versuch sind, die Leute, die sich in einem politischen Widerstand befinden, zu spalten, dann klappt es eigentlich gerade nicht. Die Spaltung der linken Szene in diesem Punkt.
Ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass, also wie gesagt, man kann über spezielle Aktionen kann man auf jeden Fall streiten, ob man die jetzt gut findet oder nicht, aber darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht schon um einen solidarischen Beitrag auch zu dem, wie sie sich jetzt verhalten und was die revolutionären Zellen insgesamt auch gemacht haben. Genau, und eigentlich nehmen wir eine Spaltung eigentlich nicht wahr.
Also euch geht es als Solidaritätskomitee nicht darum, irgendwelche Gewalt im Nachhinein, die in den 70er, 80er Jahren in dieser Zeit passiert ist, zu rechtfertigen oder als gut zu heißen, sondern euch geht es darum, aufzuzeigen, dass die Art und Weise, wie mit die Justiz und auch die Politik mit dieser Thematik umgeht, zum einen nicht in Ordnung ist und dass es da durchaus Defizite gibt, gesellschaftliche, die an solchen Prozessen auch deutlich werden. Könnte man
genau,
das so zusammenfassen?
Genau, das ist vielleicht nicht alles, aber so kann man es sagen. Also ich denke schon, dass es wichtig ist, tatsächlich auch so eine innerliche Debatte zu führen darüber, was richtig ist und was falsch ist an Aktionen. Und auch diesen Umgang damit. Und was wichtig ist, ist tatsächlich eben auch diese Folterprotokolle von dem Hermann, dass die halt wieder in einem juristischen Verfahren verwendet werden. Das ist tatsächlich nicht so lapidar vielleicht, wie man es denken könnte, dann wird es ja einmal verwendet und dann nicht mehr. Das ist halt so, wenn sich das verselbstständigt und immer wieder normaler wird, das ist halt ein Problem, dass es halt selbstverständlich wird, halt solche Aussagen, die in der Form gewonnen worden sind, in juristischen Verfahren immer wieder heranzuziehen. Und das ist auch etwas, ja, wo es eigentlich viel mehr Engagement geben müsste, halt sowas nicht zuzulassen.
Das ist auch so eine ähnliche Parallelität, dass also die Stasi-Protokolle, die ausgegraben wurden, ja heute auch immer als Beweise angeführt werden, wobei eigentlich ganz klar ist, dass das also tendenziöse Geschichten waren, dass die Stasi da Dinge gesucht hat, um Leute zu beschuldigen, und das hat so eine ähnliche Dimension, also dass so fragwürdige Dokumente, die einmal irgendwann zum Dokument geworden sind, heute noch als Beweismittel gerne herangezogen werden.
Ja. Okay, ja, vielleicht kannst du nochmal sagen, worauf man jetzt achten kann in Frankfurt und der Region, was jetzt hier noch passiert. Also man kann zu den Verhandlungen kommen, wann sind die und wie sieht's aus mit der weiteren Begleitung von euch?
Ja, also das hatte ich ja schon gesagt, dass am 29.10. die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer vorstellt und am 5. November die Anwältin, also die Verteidigung von Sonja. Und am 12. November das Urteil gesprochen wird, das ist immer am Frankfurter Landgericht ab 9 Uhr. Und wir wollen eben schon am 26. Oktober um 16 Uhr eine Knastgrundgebung in Prollengesheim machen. Und das ist erstmal erstmal das. Und wenn andere Leute Soli-Aktionen machen, freuen wir uns immer. Ja. Genau, und die ganzen Informationen, also letzte Informationen kann man auf unserer Internetseite nachlesen. Das ist www.verdammtlangquer.org. Da stehen immer die Prozessberichte und das, was noch gerade passiert.
Ja, Anne, dann bedanken wir uns für das Gespräch und genau.
Ja, danke, dass du Zeit gefunden hast für uns.
Ja, gerne.
Und dann wir beobachten das hier aus dem Studio weiter und erwarten, was da noch passieren wird.
Genau, vielleicht sprechen wir uns nochmal nach der Urteilsverkündung.
Genau, ihr solltet am 12.11. doch auch vorbeischauen, denke ich.
Ja.
Okay, gut.
Vielen Dank.
Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss.
So, das war Anne vom Soli-Komitee. Und wir haben jetzt nochmal eine kurze Verschnaufpause für euch und für uns. Ist das richtig? Und die Eta bastelt gerade. In der Zwischenzeit erzähle ich nochmal kurz. Es geht dann nach der Musik weiter mit dem Internationalen Mädchentag am 11. Oktober. Und der auf Zwangsverheiratung hier in Deutschland hinweist. Und danach wollen wir auch nochmal über Gegenbuchmesse reden. Was ist das? Was gibt es parallel zur Buchmesse hier in Frankfurt noch alternativ an Informationen und Programmen rund um Buch und Politik?
Ja, das war ja schwere Kost gerade mit der RZ. Jetzt haben wir weitere schwere Kost.
Naja, schwere Kost ist relativ. Also für all diejenigen, die sich für diese Thematiken hier bei Radio X interessieren, wie war die Adresse nochmal im Internet?
Verdammt lang quer googeln.
Genau, verdammt lang quer googeln oder in der Suchmaschine eures Vertrauens. Und dann werdet ihr hoffentlich auch auf die entsprechenden Seiten weitergeleitet. Dann haben wir heute eine Pressemitteilung bekommen von Terre des Femmes. Das ist eine internationale Menschenrechtsorganisation für Frauen und die haben ihren Sitz in Berlin. Und die veranstalten jetzt zum zweiten Mal am 11. Oktober den Internationalen Mädchentag. Und da ist es so, dass also dieser Mädchentag unter einem bestimmten Anlass steht. Denn es ist mittlerweile vorgekommen oder kommt immer mehr verstärkt vor, dass Schülerinnen dazu gezwungen werden, gegen ihren eigenen Willen zu heiraten. Und das ist also ein eklatantes Problem, das an vielen Berliner Schulen momentan zu finden ist, aber nicht nur an Berliner Schulen, sondern auch im ganzen Bundesgebiet. Und Terre des Femmes hat da eine Internetseite dazu geschaltet. Das nennt sich Aufklärungskampagne unter dem Motto Mein Herz gehört mir. Und diese Veranstaltungsreihe wird also jetzt vom Oktober bis Januar 2014 gehen. Und wir werden dann nächste Woche eine Frau Böhmecke von Terre des Femmes hier bei uns via Telefon, wenn es klappt, zu Gast im Studio haben. Also ich denke schon, dass es klappt. Die Zusage haben wir heute bekommen. Heute ging es leider nicht mehr so schnell. Und werden dann über dieses Mein Herz gehört mir, über diese Aufklärungskampagne nochmal direkt reden.
Dass das wirklich ein brennendes Thema ist, wird, glaube ich, klar, wenn man sich mal ein paar Zahlen verdeutlicht. Sind alleine im Jahr 2011 über 3000 Personen, also genau oder ungefähr 3500 Personen gegen ihren Willen in Deutschland verheiratet worden. Sind offenbar dann nicht nur Frauen, sondern eben auch andere, minderjährige Jungs, die da verheiratet werden. Also es ist ein brennendes Problem und das ist natürlich nur die Zahl, von der man, die man ungefähr fassen kann, wie die Dunkelziffer da aussieht, das ist natürlich nicht bekannt.
Ja, und Terre des Femmes hat da also auch eine digitale Unterrichtsmappe zusammengestellt und würde sich wünschen, dass also das auch in Unterrichten in Schulen thematisiert wird. Und das ist eine Problematik, die wir uns auch europaweit stellen müssen. Also es geht ja nicht nur um Deutschland, sondern das ist eine Europa- oder auch weltweite Problematik. Und in diesem Zusammenhang muss man natürlich auch sagen, dass also Terre des Femmes für Rechte von Frauen international kämpft, also gegen die Verstümmelung, Genitalverstümmelung von Frauen, die sogenannte weibliche Beschneidung, dann gegen eben Zwangsheiraten, Verheiratung, aber auch gegen allgemeine Unterdrückung, Ausschluss von Bildungssystemen. Und Terre de Femmes ist eine Organisation, die da immer wieder aufmerksam macht. Ja, das wollten wir euch heute zum Auftakt am 11., weil da haben wir leider kein ABS-Magazin. Am 11. Oktober beginnt das, und wer sich da noch mal ein bisschen schlau machen möchte, bis nächste Woche, bis zum 16., wo wir dann mit Terre de Femmes sprechen können, der gehe einfach auf die, auch in die Suchmaschine seines Vertrauens und recherchiere mal den Begriff Terre de Femmes, also wie französisch Erde, Erde der Frauen.
Und am Freitag könnt ihr ja mal die Augen aufhalten und schauen, ob ihr was von diesem Aktionstag seht.
Und mitbekommt, ja.
Ja, ihr merkt, heute ist es irgendwie schwierig mit der Musik und mit diesen MP3s, die dann nicht spielen wollen und aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren.
So, aber da läuft schon wieder dieselbe Musik im Hintergrund. Drückt doch einfach mal auf die Stopptaste da am
CD-Player. Macht doch nichts. Ist doch schön, wenn das im Hintergrund
aber immer dieselbe. Ja, unsere Hörer lieben das Chaos, wenn sie uns länger zuhören. Aber ich kann euch trösten, es sind nur noch 11 Minuten, die ihr uns ertragen müsst, oder noch nicht mal ganz 11. Und ich denke, wir kommen jetzt nochmal zu dem Punkt, über den wir schon gesagt haben, dass wir über ihn sprechen wollen, nämlich Thema Gegenbuchmasse.
Oder Buchmesse vielleicht auch erstmal ganz kurz
über Buchmesse
ansprechen.
Kurz, ja.
Denn heute ist Mittwoch und heute wurde die Buchmesse in Frankfurt eröffnet. Aber da wird eine Menge Bücher werden da vorgestellt, aber vor allem eben welche, die vielleicht Blockbuster sind oder die sich gut verkaufen können. Die Buchmasse sagt schon in ihrem Namen, dass sie da einen etwas kritischen Punkt dagegen setzen möchte und sich ein bisschen davon absetzen möchte, was da auf der Buchmesse passiert.
Oder einen Gegenpol bilden möchte. Wir hatten ja vor 2 Jahren schon mal, glaube ich, das ist schon 2 Jahre her, gesprochen. Und die Leute, die Gegenbuchmasse veranstalten, das ist eine Veranstaltungsreihe, die wollen, verstehen sich nicht unbedingt jetzt als so super Kontra gegen die Buchmesse als solche, sondern die sehen, da fehlen gewisse Dinge und möchten mit ihrem Rahmenprogramm, das sie unabhängig von der Frankfurter Buchmesse selbst organisiert haben, in verschiedenen Locations hier in Frankfurt, also Exzess ist da, Klapperfeld und so weiter, das abrunden, sage ich mal, das Programm, das die Buchmesse
das, was
bietet.
Auf der Buchmesse fehlt.
Ja, das, was auf der Buchmesse fehlt, an Informationen und an Hintergründen.
Und da gibt es eine ganze Reihe an spannenden Veranstaltungen, an Lesungen eben, die da stattfinden. Und wir wollten euch nochmal ein bisschen in dieses Programm einführen oder sagen, was ihr zum Beispiel heute Abend machen könntet. Wir haben ja später noch X wie raus, das Veranstaltungsmagazin hier auf Radio X, aber vielleicht heute als kleine Veranstaltungsempfehlung eben Veranstaltung der Buchmesse. Da wird zum Beispiel vorgestellt das Buch Die Frau meines Vaters, Erinnerungen an Ulrike. Damit ist Ulrike Meinhof gemeint. Und das ist von einer Tochter von ihr geschrieben, die über ihre Erinnerungen an ihre Mutter berichtet.
Ja, man muss dazu sagen, Ulrike Meinhof war, bevor sie Mitglied bei der RAF wurde, eine der führendsten Publizistinnen hier in Deutschland, also eine hoch angesehene Journalistin, war übrigens auch mit dem, Stefan Aust liiert.
Nein, mit dem Klaus-Rainer Röhl, der die konkret herausgegeben hat. Mit dem hat sie eben auch diese 2 Kinder, die eine, genau. Ich weiß gerade nicht, wie sie mit Vornamen heißt, die eine Frau Röhl, die grenzt sich ja immer sehr von ihrer Mutter ab, und die andere Tochter ist da etwas etwas versöhnlicher oder hat da ein bisschen anderen Ansatz, ein bisschen anderen Blick auf die Mutter. Und von ihr ist eben heute dieses Buch, was da heute vorgestellt wird, um 20 Uhr im Café Exzess in der Leipziger Straße 91, und da über dieses Buch sprechen wird.
Ja, aber es geht auch nicht nur bei den Veranstaltungen der Gegenbuchmasse. Da möchte ich also auch nochmal darauf hinweisen, im Internet, wie gesagt, auch da wieder die Suchmaschine eures Vertrauens bemühen und einfach Gegenbuchmasse Frankfurt eingeben, und dann werdet ihr auch zum Programm geleitet. Das Programm läuft schon seit Montag, den 7., und geht bis nächste Woche zum 13., wenn ich das richtig gesehen habe.
Also ein etwas umfassenderes Programm. Programm, als die Buchmesse selbst liefert. Aber wenn ihr da auf die Seite geht und euch da informiert beim Programm, werdet ihr feststellen, dass ich gerade Quatsch geredet habe und nämlich die Veranstaltung über die Mutter von der Tochter von Ulrike Meinhof gar nicht heute stattfindet, sondern morgen. Also nicht, dass ihr da enttäuscht seid.
Denn heute findet eine andere Veranstaltung statt, die Arabische Revolution für Freiheit und Brot. Auch da Café Exzess, Leipziger Straße 91 um 20 Uhr. Und da wird eben Arabische Revolution für Freiheit und Brot vorgestellt. Auch ein interessanter Beitrag. Dann gibt es aber auch zum Gastland der der Buchmesse dieses Jahres und der Fußballweltmeisterschaft nächsten Jahres, nämlich Brasilien, gibt es auch eine Veranstaltung. Und das ist auch heute Abend, und zwar Land des Fußballs. Und das findet im Fanhaus Luisa in der Schwarzsteinkautweg 5a in Frankfurt am Main statt. Das ist also in Sachsenhausen. Und das ist, glaube ich, dieses Fanmuseum oder dieses Fanhaus von der Eintracht Frankfurt. Also auch dort wird es um Fußball und Brasilien gehen und um die aktuellen politischen Verstrickungen, die ja da auch hochgekocht sind im Zuge der Vorbereitung zur Fußballweltmeisterschaft. Dann ist auch Club Voltaire, um einfach mal die Orte, wo die Gegenbuchmesse auch stattfindet, parallel dann auch zu nennen. Das ist die kleine Hochstraße, und da gibt es heute Abend keine einzige Lüge, und das ist Celia Marchi, auch ein Buch, das vorgestellt wird. Ja, so geht das also weiter die ganze Woche. Wir können das hier alles nicht erzählen, aber was mich zum Beispiel auch interessiert, ist, worauf ich gerne nochmal hinweisen möchte, ist morgen Abend Pazifismus und Antimilitarismus, eine Einführung in die Ideengeschichte des DFGVK. Und das wird vom DFGVK veranstaltet, und alle braven, treuen Zuhörer von Radio X, die haben ja unter Umständen das Gallusfenster mit Winnie Becker gestern Nachmittag oder heute Morgen in der Wiederholung gehört, und da haben die Kollegen vom DFGVK, also dem Deutschen Verband für Kriegsgegner und Kriegsdienstverweigerer, berichtet. Ist dir noch was aufgefallen, also diesen riesen Block an Veranstaltungen? Uns ist es leider nicht gelungen, jemand von der Gegenbuchmesse nochmal für heute zu gewinnen, trotz Bemühungen, aber die Kontaktaufnahme war ein bisschen schwierig. Ist da noch eine Veranstaltung, Etta, die dir am Herzen liegt, auf die du gerne nochmal hinweisen möchtest?
Ja, ich interessiere mich für eine Veranstaltung, die morgen stattfindet, um 20 Uhr im Klapperfeld, im Fedwort Rejeu. Da geht es um die Linke in Jugoslawien. Diskontinuitäten der jugoslawischen Linken.
Ja, und das geht dann also jetzt bis zum 13., wenn ich es so richtig gesehen habe, weiter. Und es gibt dann noch eine Abschlussveranstaltungen, und da ist im Exzess, glaube ich, da will ich jetzt gerade nochmal nachschauen, du hast es da in verschriftlichter Papierform vor dir liegen, guck da mal auf der Liste, oder gibt es mir, gibt es also nicht nur Buchvorstellungen, sondern es gibt natürlich also auch dann Diskussionsveranstaltungen und Vortragsreihen, also schaut das einfach nochmal im Internet nach, gegen Buchmesse Frankfurt. Und worauf ich hinweisen wollte, das ist am 12. Nee, am 12. ist das zu Ende, genau. Ein Degenhardt-Abend, dies ist unser Land. Jan Degenhardt, Simone Berrientos, Gesang und Text Leander Sukow, Text und Kulturmaschine Verlag. Und die präsentieren Teile aus dem umfangreichen belletristischen Gesamtwerk von Franz Josef Degenhardt, und das Ganze wird dann auch mit musikalisch und mit Dichtung, mit Lesung umrahmt.
Sag mal, Nils, thematisieren die in den Vorträgen auch das Medium Buch, Urheberrechte etc., also ob es nicht vielleicht sogar emanzipatorischer wäre, wenn man diese Texte vielleicht frei ins Internet stellen würde und gar nicht mehr als Buch kaufen müsste. Sind das auch so Ansätze, über die da diskutiert wird bei der Gegenbuchmesse, oder fällt das komplett weg, solche Diskussionen?
Soweit ich das jetzt gesehen habe, ist das, glaube ich, eher weniger ein Ansatz. Also die stellen Bücher vor, widmen sich allgemeinen oder speziellen gesellschaftlichen und internationalen Problematiken. Aber so wie du das jetzt hast, habe ich nichts gefunden in der Veranstaltung. Aber wäre vielleicht mal eine Idee,
das
den vorzuschlagen. Dann bis zum nächsten Jahr ist er noch ein bisschen hin, bis zur nächsten Buchmesse, ja.
Und dann laden wir im nächsten Jahr die Leute wieder selber ein und können sie das vielleicht fragen.
Genau. Und ja, wir sind eigentlich am Ende unserer Sendezeit angekommen. Bei mir auf dem Rechner ist es schon 17.02 Uhr. Wir müssen Schluss machen. Bitte fahr doch einfach mal die Abschlussmusik ab. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit Mental Maps, Virus Musikradio. Und nächste Woche am 16. werde ich wahrscheinlich wieder hier im Studio sein, denn die Dada, die diesen Termin geplant hat, wird nicht da sein können. Ich kann euch aber noch nicht sagen, außer dem Beitrag mit Terre de Femme, was sonst noch Thema sein wird und wer vielleicht mit mir noch zusammen im Studio sein wird.
Außer dass wieder ABS-Magazin stattfinden wird.
Genau, von 16 bis 17 Uhr. Und heute im Studio waren für euch Etta Kevidi
und Nils Björn Schmidtke.